Sie hören den Kurier.
Heute ist Freitag, der 18. Juni, und heute hat der NEOS-Parteitag begonnen. Er wird bis morgen, bis spät in den Nachmittag hinein dauern, und wer die ersten Parteitage miterlebt hat, kann sehen, wie sehr sich diese Partei weiterentwickelt hat. So sitzen etwa in Salzburg und in Wien die Pinken bereits in der Landesregierung. Doch sind sie wirklich bereit, auch auf höchster Ebene zu regieren? Und welche Politik kann man von den NEOS erwarten? Fragen, die mein Kollege Michael Hammerl heute mit der Politologin Katrin Steiner-Hämmerle bespricht. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Hoffentlich an einem kühlen Ort. Die NEOS, am Anfang als kleine Partei, als Mini-ÖVP aus den gutbürgerlichen Stadtvierteln belächelt, haben sie es mittlerweile geschafft, was sonst keiner bürgerlich-liberalen Partei zuvor gelungen ist. Sie haben sich in der Parteilandschaft etabliert. Denn Versuche gab es immer wieder, denken wir an das Liberale Forum oder auch an das BZÖ, die allerdings beide ihre Wurzeln im dritten Lager gehabt haben. Und beide sind im Gegensatz zu den Pinken daran gescheitert, keine nachhaltigen politischen Erzählungen abseits von ihren Spitzenkandidaten zu haben. Und natürlich an internen Streits. Streits, die es bei den NEOS derzeit nicht gibt. Am heutigen Parteitag werden die Pinken Beate Meindl-Reisinger als Parteichefin bestätigen. Unter ihr haben sich die NEOS noch stärker als liberale Kraft etabliert. Sie sind in 6 Landtagen vertreten, regieren in Wien und Salzburg mit und in Umfragen liegen sie konstant über 10%. Meindl-Reisingers Vorgänger und Parteigründer Matthias Strolz hat zu Beginn die Partei geprägt. Er war natürlich kein Kind von Traurigkeit. Der kritische Geist wagte unkonventionelle Ausflüge in esoterische und kabarettistische Gefilde, etwa wenn er Bäume umarmen ging oder die schwarzen Landeshauptleute Fürsten der Finsternis genannt hat. Dennoch, Meindl-Reisingers Kurs ist schärfer, der Themenkonjunktur angepasst. Nach Strolz' Rücktritt im September 2018 haben sich die Ereignisse überschlagen. Ibiza, Neuwahlen, Corona-Krise. Die NEOS begannen sich noch stärker als Aufdeckerpartei, aber auch als Protestpartei parallel zur FPÖ zu positionieren. Und wenn man sich so manche Aussage im Untersuchungsausschuss zu Ibiza anhört, sind sie manchmal schon eine Agro-Partei. Aber ist das ein Kurs mit Zukunft? Mein Kollege Michael Hammerl hat bei der Politologin Katrin Steiner-Hämmerle nachgefragt.
Frau Steiner-Hämmerle, herzlich willkommen im Studio. Matthias Strolz hat im September 2018 die Politik verlassen. Haben Sie den Eindruck, dass die NEOS seitdem ihr Profil als Oppositionspartei geschärft und ihren Ton auch noch einmal verschärft haben?
Naja, der Ton war bei Matthias Strolz ja oft sehr scharf und auch sehr pointiert. Aber natürlich hat sich die Partei verändert. Sie ist älter geworden, sie ist etablierter geworden. Viel an Aufbauarbeit ist erfolgreich abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, die Abläufe passen, das Team ist eingespielt und dass sie sich jetzt schon auch mehr noch auf Inhalte konzentrieren können. Also diese ganze Aufbauarbeit, die Matthias Strolz hatte, auch mit den Strukturen in den Ländern, in den Gemeinden, die belastet jetzt natürlich die Partei auch nicht mehr so sehr. Zusätzlich darf man auch nicht vergessen, ist einfach viel passiert seit Ibiza in unserer Republik. Es gab viele Premieren und da konnte sich eine Oppositionspartei natürlich sehr gut auch präsentieren. Und nicht zuletzt der aktuelle Untersuchungsausschuss ist die perfekte Bühne, die NEOS gut genutzt haben.
Es hat dann auch einige Personalien gegeben, die sich in den vergangenen 2 oder sagen wir 1,5 Jahren stark positioniert haben. Das wären neben Parteichefin Beate Meindl-Reisinger jetzt vor allem wahrscheinlich Stefanie Crisper im U-Ausschuss und auch Helmut Brandstätter. Jetzt ist es so, dass zumindest in unserer Wahrnehmung alle 3 Personen sich regelmäßig gegen die ÖVP und Sebastian Kurz positionieren. Zumindest ist das relativ auffällig. Ist es aus Ihrer Sicht eine kluge Taktik und könnte sich das auch auf lange Sicht bezahlt machen?
Also als Oppositionspartei muss man immer gegen die Regierung Stimmung machen, sie kritisieren. Und die Neos haben es vielleicht auch besonders leicht beim Thema Korruption, weil dadurch, dass sie eine sehr junge Partei sind, man ganz sicher keine Leichen bei ihnen im Keller finden kann. Zumindest wäre das sehr, sehr überraschend. Aber was ist jetzt das strategische Ziel von den Neos? Und das wird es wohl nicht heißen, dass sie auf ewige Zeiten in der Opposition bleiben wollen. Sie wollen definitiv mitregieren, das sagen sie auch öfters, Verantwortung übernehmen und verweisen ja auch darauf, dass sie das in zwei Bundesländern, in Wien und in Salzburg, ja schon tun. Jetzt stehen auf der Bundesebene natürlich mehrere Partner zur Verfügung, mit denen es eine Mehrheit zu bilden gilt. Früher hätte ich angenommen, inhaltlich näher läge die ÖVP, auch wenn für die Neos dann besonders die Gefahr besteht, wie sie sich zur ÖVP abgrenzen, weil ja sehr viele auch ihrer Spitzenvertreter aus der ÖVP kommen und sie auch Matthias Strolz mit dem Anspruch, die Partei gegründet hat, eine bessere ÖVP zu sein. Aber natürlich heute mit der Kurz-ÖVP, denke ich, werden sie nicht regieren wollen. Ist auch interessant, dass ja auch andere Oppositionsparteien nie selten von der ÖVP an sich sprechen, sondern immer eben von der Kurz-ÖVP. Man wird jetzt natürlich sehen, einerseits, welche Mehrheiten gehen sich aus nach einer nächsten Wahl. Gibt es eine Mehrheit jenseits von ÖVP und FPÖ, etwa mit der SPÖ und den Grünen? Oder ist es dann doch vielleicht der Fall irgendwann, dass die Neos wieder mit der ÖVP, aber eben ohne Kurz in eine Koalition gehen möchten?
Würden Sie sagen, haben die Neos grundsätzlich das Potenzial, diese türkisblaue respektive rechte oder Mehrheit rechts der Mitte, die wir jetzt im 21. Jahrhundert zumindest fast immer gehabt haben nach Nationalratswahlen, dass sie diese Mehrheit brechen? Ansonsten ist es fast alternativlos, dass die ÖVP weiterhin in der Regierung bleibt, es sei denn, die SPÖ hebt zum Beispiel ihren Parteibeschluss nicht auf und macht doch einmal gemeinsame Sache mit der FPÖ.
Ja, also die Neos sind natürlich der wahrscheinlich kleinste Partner einer Mehrheit gegen die ÖVP und die FPÖ, beziehungsweise für eine Mehrheit, wenn man so möchte, links der Mitte, wobei es ja durchaus jetzt auch etwas eigenartig ist, vielleicht für die Neos selbst plötzlich links der Mitte eingeordnet zu werden als liberale Partei. Aber was braucht es für eine derartige Dirndl-Koalition? Vor allem natürlich eine starke SPÖ und auch eine grüne Partei, die möglichst unbeschädigt jetzt aus ihrer Regierungsphase dann herauskommt und dann auch wechseln möchte. Also insofern spielen die Neos natürlich eine Rolle, aber das Hauptproblem ist, dass SPÖ und Grüne eher kommunizierende Gefäße sind, wenn es um den Wähleraustausch geht und auch die Neos mit den Grünen immer einen regen Wähleraustausch haben. Also insofern ja, die Neos könnten vielleicht sehr viele Unzufriedene von der ÖVP gewinnen für diese Mehrheit, weil ihre Wähler stammen ja zu einem guten Teil, zumindest 2013, was das die größte Gruppe waren, ÖVP-Wähler. Aber die Frage ist natürlich mit dieser zunehmenden Polarisierung, das nützt natürlich auch der ÖVP und diese steigende Politik. Verdrossenheit oder Unzufriedenheit mit der Performance nützt irgendwie paradoxerweise auch den Freiheitlichen, weil ja so dieser Ruf, alle Parteien sind gleich, ja leider sehr laut geworden ist. Er ist zwar immer noch falsch, aber dass jetzt die Neos alleine dagegen ankämpfen können, beziehungsweise natürlich auch diese rechte Mehrheit brechen können, das, glaube ich, wäre dann doch zu viel verlangt.
Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, also es geht vielleicht auch in die Richtung, die Neos sollten möglicherweise aufpassen, sich nicht nur als Protestpartei zu positionieren. Sehen Sie bei diesem gesamten Kurs, den Sie momentan fahren, ein bisschen die Gefahr, dass das Inhaltliche, das ja vor allem Matthias Strolz auch am Anfang immer in den Vordergrund gestellt hat, also dieses bewusst Konstruktive, dass das ein bisschen untergeht?
Naja, das eine ist natürlich dieser Versuch, klare Haltung zu zeigen und eher jetzt auf einer moralischen Ebene für bessere Politik einzutreten. Und das andere ist, differenzierte Sachpolitik. Wir alle wissen, was mehr Aufmerksamkeit erregt, auch in einem interessierten Publikum, in einem an Politik interessierten Publikum. Und wenn wir in so unsicheren und andererseits so aufgeregten Zeiten leben, dann ist es natürlich schwer, jetzt mit inhaltlichen Paketen durchzukommen überhaupt. Aber wichtig wäre ja im Moment auch einfach im Hintergrund sich das Ganze einfach auch vorzubereiten. Die NEOS haben ja von den Themen durchaus eine gewisse auch Geschichte durchgemacht. Zu Beginn stand ja eher das Thema Pensionen, Pensionssicherung, das Pensionssystem. Dann Matthias Strolz, aber auch jetzt noch Beate Meinl-Reisinger und vor allem Christoph Wiederkehr, ist das Thema Bildung sehr wichtig. Und man hat ja auch gesehen in den Umfragen, dass auch den Wählern das Thema Bildung sehr wichtig ist. Aber ich denke doch, dass in Zukunft eher das Thema Migration, Integration einerseits und andererseits natürlich das Thema Klimawandel wieder ins ganz oben auf die Agenda rücken werden in der politischen Debatte. Da ist es natürlich vor allem beim Thema Klima schon die Frage, welche Positionen können hier die NEOS einnehmen und vor allem sich gegenüber den Grünen auch abgrenzen.
Sind Sie der Ansicht, weil Sie das jetzt doch angesprochen haben, dass sich die NEOS bei diesen beiden Themenblöcken, also Migration, Integration respektive Klima, dass sie sich da schon ein scharfes Profil zugelegt haben, mit dem auch eine potenzielle Wählergruppe was anfangen kann? Oder ist es noch zu wenig?
Also mir persönlich ist es beim Klimawandel jetzt noch zu wenig. Das ist auch schwierig, die Balance als tendenziell doch eher sehr wirtschaftsfreundliche Partei. Und beim Thema Integration ist es besser gelungen, aber wie gesagt, diese Abgrenzung zu den Grünen fällt hier vor allem schwer. Aber es sind natürlich auch noch andere Möglichkeiten nach der Pandemie, die Themen zu gestalten, auch zu bestimmen. Wenn es vor allem darum geht, um den Wiederaufbau, wenn man es jetzt so ein bisschen polemisch so nennen kann, der Republik, also nach der Gesundheitskrise, vor einer Wirtschaftskrise oder auch gesellschaftlichen Krise, auch hier müssten die NEOS eigentlich besser punkten. Aber das Problem einer liberalen Partei ist immer, dass man in unsicheren Zeiten mehr nach einfachen Antworten sucht und eine liberale Partei, das hat schon das Liberale Forum gezeigt, immer eher dazu neigen, den Menschen sehr viel an Eigenverantwortung abzuverlangen. Und das ist natürlich jetzt für eine Protestpartei ja fast das falsche Rezept, weil viele Protestwähler suchen sich einfach den Rettungsanker, aber vor allem auch eine Partei, die ihnen Verantwortung abnimmt und vor allem die Schuld anderen zuweist. Und das tun die NEOS nicht. Und ich denke, aus diesem Grund werden sie natürlich auch immer eher limitiert bleiben von ihrem Wählerpotenzial.
Das heißt, die NEOS sind als Partei momentan zumindest noch nicht einfach.
Ich glaube, es ist auch nie ihr Anspruch. Also sie haben sozusagen ein Konzept von Politik, das wahrscheinlich nie die Masse erreichen wird. Ja, aber das spielt auch keine Rolle. Das Wichtige an einer Partei ist ja, natürlich wollen sie Wahlen gewinnen, aber die Frage ist eher, welche inhaltliche Spuren gelingt es, im politischen System zu hinterlassen, in den zukünftigen Gesetzesänderungen, Vorhaben, Reformpaketen und so weiter. Und da kann auch eine kleine Partei oft einen überproportionalen Anteil eben haben, wenn sie es klug machen. Und ich denke, das wird wahrscheinlich eher das Ziel sein der NEOS, als wie jetzt die ÖVP oder die SPÖ früher mit 30% an Wählerstimmen abzulösen. Das wäre ein vollkommen irrealistisches Ziel, denke ich.
Genau. Wir haben es vorher im Prinzip schon indirekt oder direkt besprochen, aber ich würde noch einmal konkreter fragen, die NEOS könnten bereits bei der nächsten Nationalratswahl der Königsmacher sein, ist unabhängig davon, wann gewählt wird. Manche vermuten ja sogar im März. Ich persönlich bin da eher sehr skeptisch, aber schauen wir mal. Wenn man sich jetzt die Umfragen anschauen, also das Potenzial wäre da, und auch das haben wir schon besprochen, diese Dirndl-Koalition wie in Salzburg mit der ÖVP und den Grünen einzugehen. Es könnte sich aber auch mit der SPÖ und den Grünen ausgehen. Was wäre denn für die NEOS strategisch gescheiter, möglicherweise auch realistischer. Wie sollten Sie sich denn eher ausrichten? Sollten Sie eher schauen, dass Sie mit der SPÖ gemeinsame Sache da machen könnten oder mit der ÖVP?
Also die NEOS glaube ich, sollten einfach schauen, dass sie NEOS sind und auch als NEOS wahrgenommen werden, jetzt ohne noch viel Rücksicht auf mögliche Partner, weil das die Grundlage jeder Regierungsbeteiligung ist einmal ein Wahlerfolg. Zustimmung in der Bevölkerung und auch Koalitionen werden ja meistens von Gewinnern gebildet und nicht von Verlierern. Dann im nächsten Schritt beruhen Koalitionen natürlich vor allem auf Vertrauen zwischen den handelnden Personen. Die kennen wir ja auch noch nicht, weil wir selten jetzt alle Spitzenkandidaten dann im Amt bleiben nach der Wahl. Und wie dann diese Personen zusammenfinden, das wären sicher ganz unterschiedliche Koalitionen. Also ich denke mir jetzt diese SPÖ, NEOS, Grün, Dirndl-Koalition, das wäre wahrscheinlich eher so eine auf Augenhöhe mit drei gleichberechtigten Partnern. Und dann ist natürlich der letzte Schritt, warum sich eine Partei dann endgültig entscheidet für den Eintritt in eine Koalition, wie viel von den eigenen Herzensanliegen, Leuchtturmprojekten, was auch immer, findet sich dann in diesem Regierungsprogramm wieder und wie hoch ist das Vertrauen eben in die Partner, dass die auch dann auf diese Umsetzung achten und das nicht nur geschriebenes Papier bleibt. Wie sich das dann entwickelt, also einerseits abseits einmal zunächst von den rechnerischen Möglichkeiten und auch vom Gewicht, dann, das ja ein bisschen unabhängig ist jetzt von der Anzahl der Mandate im Parlament, vom Gewicht in dieser Regierung, in dieser Konstellation, glaube ich, hängt es wirklich von den Personen ab und dann vom Gesamtpaket, wie man sich da findet, wie viel Bruchlinien drinnen sind und wie viel Gemeinsamkeiten. Generell muss man aber schon sagen, kleine Parteien, junge Parteien tun sich natürlich immer leichter in der Opposition. Mhm. Aber ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn man auch diesen Schritt zum endgültigen Erwachsenwerden einmal machen möchte. Und dann, den soll man auch machen. Die Grünen haben da viel, viel länger gebraucht. Und dass man eben dann auch einmal diese Schritt eben in die Regierung wagt.
Ihr Stichwort erwachsen werden. Die NEOS sind mittlerweile in 6 von 9 Landtagen vertreten, auch in 2 Landesregierungen. Und bei der letzten Nationalratswahl haben sie immerhin 8,1% erreicht. Auch wieder eine Steigerung in den Umfragen liegen sie derzeit relativ konstant über 10%. Sind die NEOS das bisher erfolgreichste liberale politische Projekt in Österreich?
Ja, das sind sie definitiv, das zeigen die Wahlergebnisse, aber vor allem auch die Breite in den Bundesländern, also doch so viele Landtage, das gelang auch dem Liberalen Forum damals nicht und die sind auch, glaube ich, das beste Wahlergebnis, 94 war bei 6%. Also natürlich haben die NEOS auch aufgrund der Umstände, auch aufgrund, weil Wählerinnen und Wähler immer leichter wechseln, immer schneller wechseln, also vor allem auch mit einer sehr guten Kommunikation, die sich neuen Medien bedient, die vor allem auch junge Menschen vielleicht besser erreicht als wie traditionelle Kommunikation der anderen Parteien, haben es geschafft, doch sehr, sehr erfolgreich zu sein. Wie gesagt, ich sehe einfach aufgrund auch der Programmatik, also einerseits natürlich gesellschaftspolitisch eher sehr liberal, sehr links, aber wirtschaftspolitisch dann doch eher rechts der Mitte, sehr wirtschaftsfreundlich und vor allem mit diesem Anspruch an Wählerinnen und Wähler eben selbstverantwortlich viele Dinge in die Hand zu nehmen und auch zu gestalten, immer das Potenzial eher limitiert, aber bei 15%, da könnt's, wenn alle anderen Begleitumstände passen, das heißt vor allem natürlich die Schwäche der Gegner bleibt, zumindest auch in der Opposition, dann könnte das schon erreicht werden.
15%, ich denke, das würde Frau Meidl-Reisinger Stand jetzt wahrscheinlich unterschreiben bei der nächsten Nationalratswahl. Na gut, Frau Steiner-Hämmerle, wieder mal vielen Dank für das Interview und Ihre Expertise. Dankeschön.
Gerne.
Danke auch dir, Michael. Ja, und wir machen jetzt noch einen kuriosen Abstecher zur Euro. Dort hat ja bekanntlich Cristiano Ronaldo bei der Pressekonferenz vor dem Eurospiel gegen Ungarn zwei vor sich stehende Coca-Cola-Flaschen auf die Seite geschoben und stattdessen eine Flasche Wasser in die Hand genommen. Auf Portugiesisch hat er dann "trinkt Wasser" gesagt und für den Rest des Interviews die Wasserflasche vor sich hingestellt. Der Aktienkurs von Coca-Cola ist danach um 1,6% gesunken, der Marktwert um mehr als 4 Milliarden US-Dollar. Cristiano Ronaldo hat also ganz schön viel Macht, möchte man glauben. Doch dem ist nicht so. Für den Kursverlust gibt es eine viel unspektakulärere Erklärung. Am Montag, also genau an jenem Tag des Ronaldo-Auftritts, ist die Coca-Cola-Aktie erstmals ohne das Bezugsrecht für die bevorstehende Dividende gehandelt worden. Coca-Cola schüttet vierteljährlich Dividenden aus. In diesem Fall geht es um die Dividende für das zweite Quartal in Höhe von 42 Cent je Aktie, die am 1. Juli fließen wird. Ohne das Bezugsrecht für die Dividende sind die Aktien einfach weniger wert. Die jüngsten Kursverluste entsprechen daher genau der zu erwartenden Gewinnausschüttung. Wieder was dazugelernt. Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch unser Podcast gefällt, könnt ihr ihn auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify abonnieren, wie auch unsere anderen Kurier-Podcasts. Ihr findet sie aber auch auf kurier.at/podcasts. Und noch einmal der Hinweis in eigener Sache, bitte macht auch bei unserer Podcast-Umfrage mit unter kurier.at/podcast-Umfrage. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ja, und für das Wochenende haben wir für euch noch ein großes Interview vorbereitet. Mein Kollege Bernhard Gaul hat Wirtschaftskammerboss Harald Mara zum Interview gebeten. Warum Mara noch lange kein Ende des Verbrennungsmotors bei den Autos sieht, wie er 300.000 neue Green Jobs schaffen will und welche Steuerbefreiungen es dafür braucht, hört ihr ab Sonntagmorgen in einem Daily Podcast Spezial. Bis dahin, passt auf euch auf, Elias Nordmesnik, over and out.